Ja, liebe Gemeinde, es wird spannend. Wir kommen zu dem Teil unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist, auf den manche schon lange gewartet haben. Ein Teil voller Spannung, auch Potenzial zu negativer Spannung. Ja, manche haben gewartet und denken sich, ja Wolfram, jetzt gib Gas. Und andere denken sich möglicherweise, ob das mal gut geht. Und egal zu welcher der beiden Gruppen du gehörst, ich kann dir sagen, ich gehe voll mit dir. Ich habe das erlebt, ganz, ganz positiv. Es gibt noch mehr mit dem Heiligen Geist zu erleben, noch mehr Wirken seiner Gaben. Und das will ich und das ist gut so, bin ich dabei. Es gibt aber auch die Seite, wo das als Gabe, als Wirken vom Heiligen Geist verkauft wird, was ganz menschlich und nicht unbedingt positiv ist. Von daher kann ich diese Spannung, die vielleicht in dir oder im Raum ist, ein Stück nachvollziehen. Und deswegen ist mir klar, bei dem Thema braucht es ganz viel Sensibilität und Weisheit von unserer Seite. Aber mindestens genauso brauchen wir das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Deshalb lasst uns bewusst das unter Gottes Führung stellen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, auch durch deinen Geist. Und ja, wir bitten dich, dass du diese Zeit lenkst, heute und auch diese Reihe, wo wir uns mit den Gaben deines Geistes beschäftigen. Heiliger Geist, lenke du, fülle du und ja, schieb du alles komische, menschliche, sonst was zur Seite und mach du dein Ding, wehe du, wo und wie du willst. Und für dich und nur für dich wollen wir uns öffnen. Wirke du, Heiliger Geist. Amen. Ja, im Neuen Testament gibt es ja verschiedene Aufzählungen der sogenannten Geistesgaben. Und interessant ist, die sind nie deckungsgleich. Es gibt immer Unterschiede. Und manche sind mehr so die spektakulären Gaben, andere eher weniger. Und bevor wir die uns im Detail anschauen, meine ich, macht es Sinn, den biblischen Zusammenhang, den Kontext mal zu sehen, anzuschauen. Was für einen biblischen Rahmen gibt es für die Gaben? Was für einen Platz und Zweck haben diese Gaben für die Gemeinde von Jesus? Und was für einen Platz sollten sie in unserem Leben einnehmen? Und in Römer 12 sehen wir so eine Liste, Mara hat es schon angedeutet, schön eingebettet in einen Zusammenhang, die uns helfen will, unser Leben so zu führen, wie es Gott gefällt, als Einzelne und als Gemeinde. Da heißt es, Brüdern und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Wörtlich steht da, ich ermahne euch, Geschwister, durch die Erbarmung Gottes oder durch die Gnade Gottes. Das finde ich stark. Was uns vor allem motivieren soll, ist Gottes Gnade, seine Liebe. Und um die geht es und um den geht es. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein heiliges und lebendiges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Oder das ist der wahre Gottesdienst, in vielen Übersetzungen. Und das Wort Opfer, was hier vorkommt, das ist heute ja besonders für junge Leute ziemlich missverständlich. Aber ich denke, wir verstehen, unser Leben und unser Suchen oder Einsetzen der Gaben, da geht es nicht darum, dass wir groß rauskommen, nicht darum, dass ich groß rauskomme, sondern dass Gott groß rauskommt. Und wie das gelingen kann, das macht uns der Apostel gleich hier im nächsten Vers deutlich. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. In unserer Zeit, in unserer Welt, da geht es ja darum, selbst groß rauszukommen. Wer auf Social Media unterwegs ist, präsentiert meistens nicht irgendwas, sondern sich selber. Und wir Christen, wir sind nicht von dieser Welt. Also, falls dir mal jemand vorwerfen sollte, du bist nicht zeitgemäß, könnte es sein, dass du das als Kompliment einsortieren darfst. Und bei Gott zählen nämlich andere Werte. Er ist dem Zeitgeist voraus. Gehst du mit der Zeit, dann fährst du in einem Schleuderkurs von Unfall zu Unfall, von Frust zu Frust, von Verletzung zu Verletzung. Aber wenn wir uns an Gottes Wort orientieren, Achtung, ich sage nicht, dass es dann unbedingt einfacher wird, aber viel unnötiger Schaden bleibt uns dann erspart. Das Leben hat dann einen Sinn und ein Ziel. Und dann machen wir nicht nur Gott Freude, sondern erleben Selbstfreude, wenn wir nicht auf diesem Ego-Trip unterwegs sind. Okay, willst du deine Gaben kennen oder wenn du sie schon kennst, möchtest du sie voll ausleben? Dann starten wir genau hier in Vers 1. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Wer von euch hat ein Lieblingsrestaurant? Ein paar geben es zu, okay, ja. Ich bin nicht so der große Restaurantgeher, aber wenn du ein Lieblingsrestaurant hast, dann ist die Chance, dass das auch andere kennen. Und dann willst du dahin gehen und machst die Tür auf, alle Tische besetzt. Kann passieren, oder? Deswegen, dumm gelaufen. Deswegen gibt es so einen Trick, was man da machen kann. Jedenfalls, du kommst da in so ein Restaurant rein, schaust dich um, hast einen Bärenhunger und schaust, alle Tische besetzt. Ach nee, da hinten am Fenster, da ist noch ein Tisch frei. Da steht ja ein Schild. Reserviert. Der Tisch, du setzt dich hin, ist für dich reserviert. Und so kann es auch in unserem Leben mit Gott sein. Unser Leben sollte für Gott reserviert sein. Reserviert für ihn. Nur für ihn. Gott freut sich an seinen Leuten. Er möchte in und durch uns wirken. Und er kann das am meisten und am besten, wenn wir unser Leben für ihn reserviert halten. Und wenn wir heute mit der Reihe über die Gaben des Geistes starten, dann machen wir uns gleich zu Beginn bewusst, wir werden das Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat oder hineinlegen will, wohl nur voll ausschöpfen können, wenn unser Leben für seinen Plan reserviert ist. Wenn es mir vor allem um ihn und nicht vor allem um mich geht. Wenn es mir darum geht, was ich will, dann brauche ich nicht damit zu rechnen, dass Gottes Geist die Gaben in mir voll zum Einsatz bringen wird. Es fängt damit an, dass wir unser Leben für Gott freihalten, reservieren. Und dass das mit dem Opfer nicht heißt, dass du ein Opfer bist, wie sich manche jungen Leute heute beleidigen, ist so, sondern es heißt, dass wir ihm bestimmte Dinge opfern, reservieren. Sorry, an diesem Tisch, da lasse ich keinen anderen. Das habe ich reserviert für Gott. Und ich fand das schön, in dieser Woche mit einem von euch zu reden, der mir gesagt hat, morgens hat er so eine Stunde, die er sich für Gott freihält. Und ich stelle mir das so vor, ja, er hat diese Stunde für Gott reserviert. Und dann kommt irgendein anderer Zeitfresser und er sagt, nee, reserviert. Diese Stunde, die habe ich für Gott reserviert. Das hat mir gefallen. Und ja, es wäre jetzt so ein Klassiker, von Geld zu sprechen, ob man auch da was für Gott reserviert hat oder am Ende vielleicht noch so ein kleines Trinkgeld gibt, falls was übrig wäre am Ende des Monats. Aber das bleibt leicht oberflächlich. Und ich mag sowieso nicht so vom Geld zu reden. In einer anderen Gemeinde, da war es mal so, da kam ein Mensch nach dem Gottesdienst, um seinen Zehnten abzugeben. Aber dann war er auch schon wieder weg und wurde nur wieder gesehen, wenn er mal kam, um seinen Zehnten abzugeben. Aber er hat nicht diese wirklich tiefe Verbindung zu Gott gepflegt. Ich habe überlegt, hätte der Pastor vielleicht das Geld gar nicht annehmen sollen und sagen, hier, Gott würde sich freuen, wenn du ihm nicht nur deinen Zehnten abdrückst, sondern wenn du dein Herz für ihn reservierst. Gott will nicht dein Geld, er will dein Herz. Denn sein Herz hat er einer Partnerin geschenkt, die von Gott nichts wissen wollte. Und so konnte er im Glauben keine Schritte gehen, sondern maximal zum Spendenkasten hinhinken. Gott möchte nicht, dass wir ihm irgendwie so eine Nische in unserem Restaurant freihalten, sondern dass wir ihm unser Herz reservieren. Unser komplettes Herz. Und wenn ihm mein Herz gehört, dann ist das nicht nur so theoretisch, das Herz sieht ja keiner, sondern dann hat das Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Es wäre ja komisch zu sagen, ja, mein Auto gehört Gott, aber ich schramme damit an jeder Mauer entlang, so gut es geht. Nein. Wir fragen nach den Gaben von Gottes Geist und Gottes Wort ist ganz praktisch. Wir geben unser Leben Gott als lebendiges Opfer. Das heißt, wir werden sie erleben, wenn wir uns durch Gottes Führung steuern lassen. Lässt du dich von Gott gebrauchen, dann wird er dir unterwegs Erfahrungen mit den Gaben geben. Manchmal wird der Eindruck vermittelt, man müsste zu besonderen Veranstaltungen oder besonders gesalbten Predigern gehen, um die Gaben rauskommen zu lassen. Sehe ich so nicht in der Bibel. Ja, wir dürfen füreinander beten, wir dürfen auch mit Handauflegung füreinander beten, aber wir brauchen keinen Guru. Es geht um Gott und unsere Beziehung zu ihm. Und Gott gibt seinen Kindern gerne gute Gaben. Nur manchmal warten wir, dass Gott unsere Autofahrt lenkt und wir sitzen noch in der Garage, Tür geschlossen. Vielleicht habt ihr das als Kinder auch gemacht, meine beiden Geschwister und ich. Wir saßen vorne in unserem alten Mitsubishi-Bus, drei Plätze. Einer saß am Steuer und hat gelenkt und wir waren die drei Stuntmen. Das Auto ist nicht gefahren, aber in unserer Vorstellung haben wir die größten Abenteuer erlebt. Simpel, dass man mit dem Steuern nicht weit vorankommt, solange die Kiste nicht rollt. Gott legt seinen Segen darauf, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Dann kann er uns führen und beschenken. Wenn wir ihm dienen, dann haben wir den besten Rahmen auch, die Geistesgaben zu erleben. Und wir müssen gar nicht mal schnell unterwegs sein. Solange wir mit Jesus unterwegs sind, kann er uns leiten und lenken. Und das Geniale ist, er tut es. Er tut es wirklich. Und er gebraucht die Gaben, die er dir gibt, um dich auch an bestimmte Orte zu bringen. Und das ist eine der schönsten Entdeckungen, die ein Christ machen kann. Wow, Gott hat mir tatsächlich eine Gabe gegeben. Oder sogar mehrere. Und genau das sehen wir in den nächsten Versen. Jeder, der an Jesus glaubt, der bekommt von Gott eine besondere Gabe. Sehen wir auch in 1. Korinther 12, 4 bis 7. Und das ist anders als das, was jeder Mensch hat. Ich meine, jeder Mensch hat irgendein Talent. Der eine kann einen Ball kicken, der andere kann ein Instrument spielen oder was auch immer. Jeder kann irgendwas. Aber, und das ist auch gut und schön und das kommt auch von Gott, aber die Geistesgaben, die sind eine komplett andere Kategorie. Die sind übernatürlich. Das heißt, sie spiegeln in besonderer Weise unsere Verbindung zu Gott, zu dem Übernatürlichen wider. Und das ist total genial. Aber es ist auch kein Grund für Christen, sich zu überheben. Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maß des Glaubens entspricht. Es sind Gnadengaben, sie kommen von Gott. Und das dürfen wir ganz nüchtern und bescheiden zur Kenntnis nehmen. Selbst wenn ich die aufsehenerregendste Gabe hätte, darf ich mir bewusst machen, die habe ich mir nicht verdient. Nicht durch meinen tollen Glauben Gott abgerungen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Manche Leute nehmen ja irgendwie so eine Gabe wahr bei sich und dann ticken sie völlig aus. Sie drehen sich nur noch um sich selbst und ihre Gabe. Aber das ist keine nüchterne Selbsteinschätzung. Aus Gottes Sicht ist das Wahnsinn. Und zwar Wahnsinn im ursprünglichen Wortsinn. Ich will predigen, lass mich auf die Bühne. Ich. Das ist Wahnsinn. Wer noch einen Hauch Vernunft hat, der weiß, die Gabe kommt von Gott. Ich habe sie mir nicht verdient. Ich habe nichts dazu beigetragen. Es war Gott. Und Vers 3 endet wörtlich, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilt. Auch das Maß unseres Glaubens ist ein Geschenk. Wir haben also allen Grund, nüchtern, besonnen und demütig zu sein. 4 Punkte, was Demut in Bezug auf unsere Gaben bedeutet. Erstens, es ist keine Demut, deine Gabe unterzubewerten. Zweitens, Demut ist von sich selbst so zu denken, wie Gott von mir denkt. Drittens, Demut ist sein Bewusstsein, dass Gott die Gabe gibt. Und viertens, Demut ist die Freiheit, deine Gabe zu praktizieren, ohne die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Ich sage es nicht nochmal, ihr wart alle wach. Ansonsten kann man es nicht später nachschauen. Und dann geht es weiter. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Das ist so ein schönes Bild. Dieser Körper, Mara hat es ja auch schon angedeutet, in 1. Korinther 12 steht es auch. Und ich finde, das ist gerade für die Gaben besonders hilfreich. Wenn der Fuß auch ein Auge will, da kommt höchstens ein Hühnerauge bei raus. Das braucht es nicht. Wenn der Zahn so weich ist wie die Zunge, dann haben wir ein Problem. Und es ist gut, dass wir unterschiedlich sind, auch bei den Gaben. Und ich sehe das bei den Ältesten. Es ist gut, dass der Frank nicht so ist wie der Markus. Es ist gut, dass der Markus nicht so ist wie der Alfred. Und es ist sehr gut, dass der Alfred nicht so ist wie ich. Das wäre sonst nicht rund, nicht gut. So können wir uns eben gut ergänzen. Und das geht nur, wenn wir von Gott annehmen, dass wir unterschiedlich sind. Und dazu gehört, dass ich es von Gott annehme, dass er mich so geschaffen, begabt und begrenzt hat, aber auch, dass er den anderen eben anders geschaffen, begabt und begrenzt hat. Ja, und es reicht nicht zu sagen, gut, dass Gott den Bernd gemacht hat, Hauptsache er bleibt mir vom Hals. Gut, dass er ihn anders gemacht hat, Hauptsache er bleibt mir vom Hals. Nein, wir gehören zusammen, wir gehören zu demselben Körper. Und das ist gut so. Und wir gehören nicht zu irgendeinem Körper, sondern zu dem Leib Jesu Christi. Jesus ist der Kopf, Epheser 4, 15. Okay, weiter geht's in Vers 6. Wir haben verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Soweit. Ich mag ja normal die Übersetzung der Basisbibel, aber hier finde ich sie irreführend. Heißt das also, dass wenige Aufgaben in der Gemeinde übernehmen sollen? Wenn jemand die Gabe hat, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen, soll er ihr diesen Dienst tun. Haben nur wenige die Gabe, Aufgaben in der Gemeinde zu machen? Also dann machen wir bei uns gehörig was falsch, weil fast jeder irgendwelche Aufgaben in der Gemeinde wahrnimmt. Und das ist natürlich richtig. Also es wäre richtig, wenn tatsächlich jeder Christ Aufgaben in der Gemeinde wahrnimmt. Aber was soll das dann hier in Vers 7 heißen? Wie kommt die Basisbibel zu dieser Übersetzung? Wörtlich werden wir hier aufgefordert, unsere Gnadengaben zu praktizieren. Es sei Dienst zum Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre. Okay? Und hinter diesem Wort Dienst und Dienen steckt das gleiche, verwandte griechische Wort Diakon, Diakon. Man könnte also angelehnt an die Basisbibel sagen, wenn jemand die Gabe hat, als Diakon Aufgaben zu übernehmen in der Gemeinde, dann soll er den Diakonendienst tun. Das Wort Diakon kann also ein Amt in der Gemeinde sein. Wie bei uns eben die Sunni, die Diakonin für Finanzen ist, der Uwe, Diakon für Haus und Hof und so weiter. Es kann aber auch einfach heißen, dienen. Ein jeder, der die Gabe des Dienens hat, der soll dienen. Und das ist auch eben eine Gabe, die Gabe des Dienens, eine spezielle Gabe des Dienens. Jeder Christ soll dienen, aber es gibt diese besondere Gabe. Also, wenn du die hast, dann sollst du die tun, genauso wie wenn du die Gabe der Lehre hast, dass du dann lehrst. Und um den Exkurs über Bibelübersetzung noch kurz abzuschließen, moderne Übersetzungen finde ich gut und hilfreich, aber spätestens, wenn sich dir Fragen stellen, geh am besten wieder mal zu einer wörtlichen Übersetzung, wie hier in Gelb die Elberfelder. Die bringt manchmal Klarheit rein, auch wenn es ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Vers 8. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll es mit Hingabe tun. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Das ist ein Teil der Gaben, die Gott in den Körper reingesteckt hat. Und vielleicht ist das ein Bild, mit dem wir den schwierigen Vers aus Johannes 14, Vers 12 etwas besser verstehen. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Hat irgendwer von euch schon mal über diesen Vers gegrübelt? Ja, ein paar, nicht schlecht. Geht mir auch immer wieder so. Aber wie wäre es, wenn Jesus meint, ich muss raus aus diesem menschlichen Körper, um in euren Körper, den weltweiten Leib Christi, reinzugehen? Dann werdet ihr die Werke tun, die ich tue. Und ihr werdet sogar noch größere tun, weil ihr alle gemeinsam, alle gleichzeitig und weltweit diese Werke tut. Das Reich Gottes baut. Und das heißt auch, die Hände, mit denen Jesus heute Menschen berührt, sind deine Hände. Die Füße, mit denen er die gute Nachricht auf der Welt verbreitet, sind deine Füße. Und dazu gibt Gott uns die Gaben seines Geistes, dass wir Gottes Plan in dieser Welt ausführen, dass wir Gottes Willen tun, sein Reich bauen. Und damit das gelingt, sehen wir in unserem Abschnitt drei Elemente, ist zum Teil Wiederholung, aber für die, die Struktur brauchen, vielleicht nochmal drei Punkte. Erstens die richtige Einstellung, zweitens die richtigen Beziehungen zueinander und drittens der richtige Dienst. Erstens war die richtige Einstellung. Was ist die richtige Einstellung für mich als Christ? Erstmal dürfen wir erkennen und anerkennen, dass wir tatsächlich Geistesgaben bekommen haben. Und da gibt es keine Ausnahmen. Wenn du durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren bist, dann hat er dich beschenkt mit mindestens einer Gabe. Nochmal Vers 3. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt nach nüchterner Selbsteinschätzung und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maß des Glaubens entspricht. Noch deutlicher steht es in 1. Korinther 12, 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Christen sollen sich also nicht selbst unterschätzen. Sie haben immer eine Gabe und Christen sollen sich nicht überschätzen. Es ist Gottes Gabe, es ist Gnadengabe, ein Geschenk. Und mit dieser richtigen Einstellung, dieser Glaubenseinstellung, kommen wir einen Schritt näher daran, dass Gottes Gabe in uns auch fruchtbringend zur Wirkung kommen kann. Und wenn es uns darum geht, einen Glaubensschritt zu gehen, dann kann es uns ermutigen, Gott erwartet keinen blinden Glaubensschritt, sondern Gott wirkt in deinem Leben, er spricht zu dir, er bestätigt das in seinem Handeln, seinem Reden und deshalb ist es kein blinder Glaubensschritt, sondern ein Gehorsamsschritt. Und wenn du merkst, dass Gottes Geist dein Herz drängt, dass er dich den nächsten Schritt führen will, dann hab den Mut, den nächsten Schritt zu gehen und wenn es ist, aus dem Boot zu steigen. Und auch sehen wir, Gott hat jeden von uns unterschiedlich begabt, hatten wir schon. Aber deshalb ist es so wichtig, dass du deinen Platz findest. und einnimmst. Denn niemand kann deinen Platz so einnehmen, wie er ihn für dich vorgesehen hat, wie er dich begabt hat. Wenn sich also irgendwer zurücklehnt und sagt, ich habe hier nichts zu tun, weil ich keine Gabe habe, dann ist das falsch und fatal. Wenn du deinen Platz nicht einnimmst, dann leidet die ganze Gemeinde. Und das klingt dramatisch und das ist es auch. Nicht, dass Gott dann nicht trotzdem sein Reich bauen könnte, das tut er. Aber es würden Dinge besser laufen, wenn du deinen Platz auch finden würdest. Und das mit der richtigen Einstellung Gott dienen würdest. Deshalb haben wir darüber gesprochen, unser Leben für Gott zu reservieren. Und wir haben über die Einheit und die Vielfalt gesprochen. Die Einheit und Vielfalt des Leibes, wie unterschiedlich wir sind und trotzdem zusammengehören. Das gehört auch zur richtigen Herzenseinstellung. Und nach der Aufzählung der Gaben in 1. Korinther 12 sagt Paulus in Vers 11, aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Beachten wir die letzten Worte, wie er es will. Wenn es um Geistesgaben geht, dann haben wir keinen Automaten, wo wir die Nummer drücken und dann kommt hier unten das raus, was wir gewählt haben. Um es ganz klar zu sagen, es ist nicht deine Wahl. Du gehst nicht durchs Menü und sagst, oh, das nehme ich. Nein, der Heilige Geist gibt, wie er will. Okay, wie ist das dann mit 1. Korinther 12, 31? Strebt nach den höheren Gaben oder strebt nach den größeren Gaben? Könnte es sein, dass das vielleicht gar nicht so individualistisch gemeint ist, wie wir es verstehen? Kann es sein, dass es gar nicht so darum geht, dass ich eine bestimmte Gabe bekomme? Vielleicht geht es vielmehr um die Gemeinde. Und ich meine schon, dass wir persönlich für uns auch um eine bestimmte Gabe bitten dürfen und beten dürfen. Herr, bitte gib mir dies oder das. Aber mir scheint der Blick auf die ganze Gemeinde noch wichtiger. Wenn es zum Beispiel die Gabe des Schlagzeugspielens gibt, bin noch nicht gefunden, aber wir sagen, es gibt die und mich reizt das. Und ich sage, ey, ich will unbedingt diese Gabe haben. Ich möchte mich vielleicht der Drummer-Pastor nennen oder so. Aber brauchen wir als Gemeinde noch einen, der diese Gabe hat? Ich meine, wir haben 7 oder 8 Schlagzeuger. Braucht es da noch einen mehr? Wie wäre es, wenn wir Gott um die Gaben bitten, die unter uns unterbesetzt sind? Ich meine, das würde auch zur richtigen Einstellung gehören. Und wenn es diese Gabe, die unterbesetzte Gabe, dann gibt, dann ist es auch nicht so wichtig, ob die Martina die kriegt oder ob ich sie kriege. Hauptsache, sie ist in der Gemeinde. Das wäre die richtige Einstellung. Und jetzt vertrauen wir Gott. Wir vertrauen dem Heiligen Geist, dass er uns gut zuteilt, so wie er es will. Vielleicht hat er dir eine Gabe geschenkt, die gar nicht in diesen Listen vorkommt. Und deshalb denkst du, ich armer Tropf, ich habe gar keine Gabe. Der Heilige Geist, der lächelt dich an und sagt, hey, ich habe dir was ganz Besonderes gegeben. Nimm es als Gabe von mir. Nimm es an. Oder die Gabe schlummert in dir, weil du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast. Vielleicht hast du die Gabe der Heilung, aber du weißt es nicht, weil du noch nie für Kranke gebetet hast. Schade. Schade. Oder du denkst, die Gabe XY, die will ich gar nicht. Ich nicht. Die richtige Einstellung lässt Gott Gott sein. Lässt Gott den Geber, den guten Geber guter Gaben sein. Und uns, die dankbar Empfangenden. Und hey, du darfst ganz entspannt sein. Gott kennt dich und er liebt dich. Er hat sich die Gaben nicht ausgedacht, um dich fertig zu machen. Er hat dich wunderbar geschaffen. Er weiß genau, welche Gabe zu dir passt. Deswegen darfst du die Angst, Sorge, falls sie jemand haben sollte, abgeben. Okay, so viel zur richtigen Einstellung. Wir werden kürzer beim Weiteren. Jetzt kurz 2, die richtigen Beziehungen zueinander. Vers 4 und 5 nochmal. Es ist wie bei unserem Körper, der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Gaben und Gemeinde sind für Teamplayer. Gott hat in seinem perfekten Plan keinen einsamen Cowboy eingeplant. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Leib. Und möchte gern geistliche Alleingänge sind nicht das, was Gott segnen will. Gestern in der Bible Journey haben wir uns mit der Dreieinigkeit von Gott beschäftigt. Gott selbst ist Gemeinschaft, er ist das wunderbare Team, die Einheit in Vielfalt. Und er möchte, dass auch wir Schulter an Schulter ein Team sind. Dass wir einander beflügeln, nicht, dass der andere wegfliegt und ich ihn los bin, sondern oder irgendjemand am Ende alleine dasteht, sondern dass jeder seine Gabe entdecken und entfalten kann, aber als Teil des Teams. Nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe, auch nicht dieselbe Gabe. Gleichzeitig bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib, einen Körper. Und so passt auch der letzte Satz unseres Leitwortes, falls ihr es gemerkt, das habe ich ja eingebaut, du bist nicht allein. Du bleibst nicht angehängt, nicht abgehängt hinter den anderen zurück, aber du hängst auch nicht die anderen alle ab, sondern du bist nicht allein. Das ist Gottes Plan und Wunsch, dass wir in gesunden Beziehungen zueinander unsere geistlichen Gaben entwickeln und uns schenken lassen und einsetzen. Und wie kann das gelingen, in guten Beziehungen zueinander leben? Wie soll das klappen? Wenn wir eine gesunde Jesus-Beziehung leben. Und gesunde Beziehungen innerhalb der Gemeinde, in einem Körper. Das heißt nicht, dass alle Teile gleich eng miteinander verbunden sind. Die Hand ist durch Adern, durch Muskeln, durch Knorpel, keine Ahnung was, mit dem Unterarm verbunden. Aber sie ist weniger mit dem Ohr verbunden. Es kann sein, bevor das da oben abfriert, dass die Hand es mal wärmt. Aber die engste Verbindung hat die Hand mit dem Unterarm. Und das ist gut so. Und so kannst du auch nicht mit jedem aus der Gemeinde in derselben Kleingruppe sein. Dafür sind wir zu groß. Aber wichtig ist, dass du eine stärkende, eine nährende, eine Orientierung gebende kleine Gemeinschaft, Kleingruppe, Zweierschaft oder sowas hast. Diese Verbindung mit dem Leib in gesunder Weise pflegst. Also vertraute Beziehung zu Einzelnen und dass du möglichst verbindlich in einen Hauskreis, eine Zweierschaft oder so gehst und in eine Dienstgruppe eingebunden bist. Denn beides hat mit deinen Gaben zu tun. In dem ersten, da wirst du ermutigt, da wirst du gestärkt und geschult. Und in der Dienstgruppe, zum Beispiel bei den Fadis, im Musikteam, Technikteam, Bible Journey, Mitarbeiterteam oder wie auch immer, da wirst du herausgefordert, deine Gaben einzusetzen. Und wenn wir das in gesunden Beziehungen leben, dann werden wir miteinander mit Gott Unglaubliches erleben. Ich bin gespannt auf die weitere Reise. Und ich habe noch eine bewegende Geschichte, wie gute Beziehungen wunderschön etwas bewegen können. Da waren zwei Absolventen einer Jura-Uni, der Chicago-Kent-Universität, und der Klassenbeste war blind und er hieß Overton. Und als Overton seine Ehrenauszeichnung bekommen sollte, hat er darauf bestanden, die Hälfte der Ehre soll sein Freund und Studienkollege Kasperitzak bekommen, oder wie er heißt. Die beiden, die hatten sich in der Schule kennengelernt und das war so, dass der Kasperitzak übrigens, der hatte keine Arme. Und dieser Armlose hat dem Blinden geholfen, die Treppen runterzugehen, durch das Treppenhaus sicher runterzukommen, als der neu in der Schule war. Und daraus ist eine tiefe und für beide Seiten wertvolle Freundschaft geworden. Der Einäugige hat, der ohne Arme hat dem Blinden die Bücher vorgelesen, die der Blinde für ihn getragen hat, aus der Bibliothek geholt hat. Und so haben sie gemeinsam studiert und ja, so konnte einer das Defizit des anderen ausgleichen. Ich finde, das ist so ein geniales Bild für Gaben und Gemeinde. Und wir sind ein Leib und gemeinsam kann Gott mit uns so viel mehr machen, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn wir so gemeinsam unterwegs sind, dann kommen wir auch Jesus immer näher. Und ich glaube, das wollen wir als Christusgemeinde. Okay, die richtige Einstellung ist wichtig, die richtigen Beziehungen sind wichtig und noch ein paar kurze Gedanken zum richtigen Dienst. Das heißt, schütze dich, deine Gaben auf falsche Weise zu nutzen. Und wir werden die Gaben ja uns im Detail noch anschauen, nicht mehr heute, aber vorher brauchen wir eben die Grundlage, sie richtig einzusetzen, nicht falsch einzusetzen. Deswegen zum Schluss 5 falsche Wege, wie du deine Gaben einsetzen könntest. Erstens, indem du eine hervorstechende Gabe prahlerisch einsetzt. Hatten wir schon angesprochen, ey Leute, macht die Bühne frei, hier komme ich, ich will predigen. Wahnsinn, ihr erinnert euch. Es ist ein falscher Weg, deine Gabe prahlerisch zu praktizieren. Deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 12, 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Prahlerische führt zu nichts Gutem. Das Zweite, den Wert deiner Gabe durch falsche Demut abwerten. Wenn jemand nach deinem Einsatz zu dir kommt und sagt, danke, dein Dienst hat mir heute echt gedient. Lob dich dafür, Gott hat ihn durch dich berührt und du sagst, ach, das war gar nichts. Passt schon. Nee, sag einfach danke und halt die Klappe. Also sag nicht zu dem anderen, halt die Klappe, sondern halt sie selber. Und vielleicht geben wir es nicht gern zu, aber wir alle brauchen Ermutigung. Das Leben ist ein echter Kampf. Da kann man ab und zu mal eine Ermutigung, eine ehrliche Ermutigung gebrauchen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ich will keinen ermutigen, damit keiner irgendwie abhebt. Naja, wenn jemand durch deine Ermutigung vielleicht tatsächlich aufgeblasen wird, ist das nicht deine Verantwortung. Mach weiter, Leute zu ermutigen. Ein Kollege hat mal gesagt, für die, die verheiratet sind, du hast immer jemanden, der dir die Demut beibringt. Okay, im Ernst, es ist voll okay, Leute zu ermutigen. Und bitte werte deine Gabe nicht ab. Es wäre falsche Demut und wirkt auch ziemlich seltsam. Drittens, fälsche nicht eine herausstechende Gabe. Wenn Gott dir keine herausstechende Gabe gegeben hat, dann tu nicht so. Der Fuß kann nicht Kopf sein. Finde es also heraus, wer du bist und sei der, als den Gott dich gemacht hat. Viertens, vergrabe deine unauffällige Gabe nicht aus Eifersucht. Oder auch sonst nicht. Aber auf die Gabe des Dienens oder der Barmherzigkeit, ja, da habe ich keinen Bock. Gott weiß doch, du weißt doch, dass ich berühmt werden will. Und wenn du mich jetzt so begabst und nicht wie XY, dann setze ich mich gar nicht ein. Hey, es ist schade, wenn du nicht Teil dessen wirst, was Gott in deinem Leben und in deiner Gemeinde, auch durch andere, in deinem Umfeld tun will. Und vergrabe die unauffällige Gabe nicht, die er dir gegeben hat. Sie hat größere Auswirkungen, als du denkst. Und fünftens, schließlich, verzichte nicht, deine Gabe einzusetzen, weil dein Leben nicht für Gott reserviert wäre. Verzichte nicht, deine Gabe einzusetzen, weil es vielleicht für dich selbst reserviert ist. Aber Leute, wir haben doch gesehen, was wir mit unserem Leben machen können. Wir haben gesehen, was für ein Chaos wir verursachen können. Wir haben die Frucht gesehen, die es bringt, wenn ich für mich selbst lebe, obwohl ich vielleicht Christ bin. Ja, aber ich will doch kein Fanatiker werden. Leute, so ein Spruch, der kommt direkt aus der Hölle. Das kleinere Problem ist, Fanatiker für Jesus zu werden. Das größere Problem ist doch, jeden Tag ein Jesus-Folger zu werden. Oder? Ist das nicht unser größeres Problem? tatsächlich Jesusfolger zu sein? Vielleicht ist es sogar ein Segen, wenn Gott dich so begeistert, dass irgendwer dich als Fanatiker oder Fundamentalist abstempelt. Vielleicht heißt es in seinem Kopf ja, nur irgendetwas anderes zu tun als gar nichts. Das ist dann der Fanatiker. Also verzichten wir bitte nicht darauf, unsere Gaben einzusetzen. Auch weil das heißen würde, Jesus nicht mehr nachzufolgen. Wie entdecke ich meine Gaben? Es fängt damit an, ein lebendiges Opfer für Gott zu sein. Es fängt damit an, zu entscheiden, mein Leben ist reserviert für Jesus allein. Zu seiner Ehre. Wir beten. Herr, vielen Dank, dass du uns als Gemeinde zusammengestellt hast und ich feiere die Unterschiedlichkeit und manchmal ist es anstrengend, aber ich danke dir, dass du einen guten Plan hast und uns unterschiedlich begabt hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das richtige Herz, die richtige Einstellung zu kriegen zu den Gaben, die du uns gegeben und auch nicht gegeben hast. Und dass wir dir den Raum geben, dass du durch uns deine Gaben einsetzen kannst, zum Wohl der Gemeinde, zum Guten für die Menschen in unserem Umfeld. Bitte bewirke du das in Jesu Namen. Amen.